Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Meinen nächsten Gast kennt ihr schon, das ist nämlich Nicolas Werbach von BlackRock. Und wir haben uns in unserem ersten Video, was ich euch in der Videobeschreibung verlinke, über das Risiko des MSCI Worlds unterhalten, wo es tatsächlich zu finden ist. Und weil ja die Resonanz sehr positiv war, habe ich Nicolas nochmal eingeladen und wir wollen über Krisen sprechen, wie sie sich auswirken auf die unterschiedlichen Indizes und warum Diversifikation so wichtig ist. Klingt jetzt zwar erstmal langweilig, aber wir gehen es anhand von verschiedenen Krisenszenarien durch und schauen uns sehr viele Chartbilder an und dazu natürlich auch die passenden Zahlen, wie hoch der Drawdown ausgefallen ist, wie sich die Rendite entwickelt und was das alles mit der Volatilität macht. Dazu beste Einschätzung von Nicolas Werbach. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei unserem Video. Hallo, liebe Extra-ETF-Community. Ja, ihr habt nach einer weiteren Einladung von Nicolas Werbach gefragt und hier ist er auch. Und wir wollen an dem ersten Video, was ich euch natürlich auch verlinke in der Beschreibung, anknüpfen. Es ging darum, wie das Risiko im MSCI World sich darstellt. Und jetzt wollen wir uns einmal um das Thema Krisen kümmern und wie die sich auf die einzelnen Indizes auswirken. Ich habe schon meinen Laptop hier hingestellt, denn es wird sehr zahlenlastig, aber es wird sehr, sehr viel Spaß machen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach rein. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich nochmal eingeladen worden
bin. Ja, selbstverständlich. Du hast ja auch wieder fantastische Erkenntnisse und Slides mitgebracht. Und ja, bevor wir jetzt rein starten, machen wir direkt einen Spoiler-Alert. Wir wollen jetzt auch keinen unnötig auf die Folter spannen. Nämlich, warum ist Diversifikation eigentlich so wichtig?
Genau, also es ist so langweilig, es leider immer klingt, aber Diversifikation ist einfach key. Ja. Wenn man ein Portfolio stabil aufbauen möchte und langfristig erfolgreich oder ein langfristiger erfolgreicher Investor sein möchte. Mhm. Es klingt leider immer sehr, sehr langweilig, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, und wir haben da ja ein großes Datenpaket jetzt mal mitgebracht und einige Charts und nochmal aufbereitet, sieht man als Conclusio genau das, dass wenn man breit diversifiziert, in den Markt investiert, dass man da sehr viel Risiko rausnehmen kann.
Ja.
Aus seinen globalen Aktienportfolien und auch, und diese Kennzahl haben wir auch jetzt nochmal explizit mitgebracht, die sogenannte Max Drawdown-Phasen deutlich reduzieren kann.
Klingt gut. Du hattest schon in einem im Vorgängervideo gesagt, es gibt eigentlich nur ein Risiko, was Anlegerinnen und Anleger managen können oder rausdiversifizieren können. Vielleicht können Sie uns das nochmal in Erinnerung rufen, welches das ist.
Genau, das ist das sogenannte idiosynkratische Risiko, also sprich das Einzeltitelrisiko. Mhm. Also wenn ich jetzt in einen Wert spezifisch investiere, dann und sich, wenn man sich da das Risiko anschaut, dann kann man das auf gewisse Risikofaktoren, sage ich mal, runterklassifizieren. Ein großer Teil ist das sogenannte Market-Risiko, vielen auch bekannt als Beta, was ein großer Treiber oder Erklärungskraft des Risikos hat. Dann sowas wie sektorspezifische Risiko, länderspezifisches Risiko,
ja, genau.
Und dann eben das Stilfaktoren. Da sind wir das letzte Mal auch nochmal explizit drauf eingegangen, dass das viele Investoren tatsächlich vergessen. Also sprich, wie viel Value, wie viel Momentum, wie viel Size, wie viel Quality steckt in dem Wert drin. Und dann, wenn wir bei einem Wert drin, also einem Wert bleiben, haben wir halt eben noch einen ganz großen Batzen, sage ich mal, von dem Risiko, das sogenannte idiosynkratische oder Einzeltitel-spezifische Risiko, was man über diese anderen Risikofaktoren eben nicht erklären kann. Und das ist das einzige Risiko tatsächlich, was man wegdiversifizieren kann. Und das, wie erreicht man das? Indem man einfach mehrere Unternehmen zusammenbündelt, möglichst dann eben die anderen Risikofaktoren auch noch versucht, so ein bisschen zu streuen, um dann eben das Risiko dann eben rauszubekommen. Das Einzige, was man so in der Finanzmathematik ja auch dann sagt, oder Finanzindustrie sagt, das einzige Free Lunch sozusagen, was man tatsächlich generieren kann, eben weiter investiert zu sein, aber das Risiko eben deutlich zu reduzieren.
Du hast eine Folie schon mal mitgebracht, die wir jetzt direkt hier einblenden wollen. Das ist die Conclusio. Wir hatten ja eben schon drüber gesprochen. Und was sehen wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt einmal die Einzelindizes. Wir sehen die Jahresrendite, ne, die durchschnittliche Jahresrendite, die sie gebracht haben, die Volatilität und das Chancen-Risiko-Verhältnis. Und dort lässt sich ableiten, offensichtlich, warum Diversifikation so wichtig ist und wie die sich auswirkt. Führ uns doch einmal vielleicht kurz da durch.
Genau, was schauen wir uns hier an? Also wir haben uns angeschaut, die Renditen der breiten Indizes der letzten 25 Jahre. aus Euro-Investoren-Sicht. Mhm. Auch immer nochmal ganz wichtig, also wir haben uns das angeschaut aus Euro-Investoren-Sicht, also viele der Indizes werden ja auf den Dollar gerechnet, so MSCI World oder S&P 500 beispielsweise werden ja auf den Dollar gerechnet. Aber aus Euro-Investoren-Sicht ist natürlich immer interessant, okay, was bleibt denn jetzt auf meinem Euro-Depot tatsächlich an Performance übrig? Und das ist das, was wir hier sehen. Grundsätzlich annualisierter Ertrag, sozusagen die jährliche Rendite, die ich in den verschiedenen Indizes eben entsprechend aus Euro-Investoren-Sicht generiert hätte. Da sind jetzt keine Kosten angenommen, also wenn man das selber macht, es gibt ja dann verschiedene Lösungen, im aktiven Mantel, im ETF-Mantel etc., die müsste man potenziell eventuell dann noch abziehen. Und dann die Einjahresvolatilität. Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz auch zur Definition für den einen oder anderen, was bedeutet Vola überhaupt oder Volatilität? Es ist ein Maßstab für die Schwankungen der Renditen. Der kommt dann immer auf den Phasen, die man sich anschaut. In dem Fall haben wir uns die täglichen Renditen angeschaut und wie stark diese schwanken. Mhm. Das ist ein Maß, ein Renditemaß, was einem Aufschluss darauf gibt, wie stark ein gewisses Asset oder ein gewisses Wertpapier, wie auch immer, schwankt, also nach oben und nach unten. Je höher die Vola, desto höher die Schwankungen, desto risikoreicher potenziell das Wertpapier, die Assetklasse etc. Also einer der, sage ich mal, der Standardmaßstäbe eben für Risiko, die immer gern hergenommen wird. Da ganz wichtig, das ist natürlich immer historisch betrachtet. Also wir schauen da sozusagen immer zurück.
Klar.
Wenn man jetzt mit Risikomodellen arbeitet, versucht man mit sogenannten Ex-ante-Risikomodellen, also vorwärtsgerichtet auch, das Ganze noch ein bisschen stabiler zu machen, aber das ist jetzt wirklich rein die historische Betrachtungsweise. Was wir uns anschauen, ist dann so das ist das, was man dann normalerweise mal hernimmt, die durchschnittliche Einjahres-Vola der Asset-Klasse. Da sehen wir dann, je breiter wir gehen, also je diversifizierter wir sind, desto niedriger ist die Volatilität. Das gibt auch dann schon mal einen gewissen Aufschluss der einzelnen Bausteine. Das bedeutet also, man kann eine gewisse Diversifikation erhält eine gewisse Diversifikation über das Risiko. Ja. Das heißt also, die Einzelbausteine korrelieren nicht mit eins miteinander, also bewegen sich nicht alle komplett eins zu eins in immer die gleiche Richtung, sondern ein bisschen unterschiedlich immer. Und diese leicht unterschiedliche Bewegung, also unterschiedliche Korrelation, helfen dann eben, die Gesamtvolatilität des Investments dann eben zu reduzieren. Und das sehen wir hier eigentlich an sich auch ganz gut, dass das im Durchschnitt niedriger ist und auch die Minimum- und Maximum-Werte, die natürlich auch immer interessant sind, sozusagen, also was ist mein maximaler Einjahres-Volatilitätswert der letzten 25 Jahre vielleicht in dem Zeitraum gewesen, um da auch nochmal ein bisschen eine Idee zu bekommen.
Wunderbar. Wenn wir jetzt hier natürlich schauen, wir haben die annualisierten Durchschnittsrenditen und klar, je breiter es wird, desto geringer wird vielleicht auch so ein Stück weit die Rendite. Und wir haben jetzt im ACWI, der jetzt ja ganz oben steht, etwa 5,8% gemacht. Und in weniger Marktbreiten, wie jetzt zum Beispiel S&P 500, also weniger Werte, sind wir so bei 7%. Auf der anderen Seite dann natürlich schwankungsbreiter. Okay, also kann ich sagen, weniger Werte, konzentrierterer Index, schwankungsbreiter, aber auch die Chance auf mehr Rendite. Jetzt sagtest du ja schon, in der Betrachtung sind 25 Jahre zurück. Da würden jetzt ja alle sagen, ja, dann nehme ich doch am besten den Index mit der höchsten Rendite. Schon einen Fehler gemacht, oder?
Ja, also es hat ja natürlich immer so ein bisschen die Problematik und es gibt ja auch einen Grund, warum an allen Finanzprodukten immer so ein kleines Sternchen dran ist. Das historische Rendite ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Rendite. Und deswegen darf man sich natürlich nicht nur auf die rein historische Betrachtungsweise verlassen, sondern muss natürlich dann auch immer überlegen, okay, wie schätze ich die Zukunft ein? Weil darum geht es am Ende des Tages.
Ja, ja.
Also in der Vergangenheit wissen wir natürlich alle, was am besten performt hat und dann hätten wir natürlich all das immer gekauft. Wir wussten auch, wie sich gewisse Krisen entwickeln.
Na klar.
Ja, diese Kugel, sage ich mal, diese Zukunftskugel haben wir halt leider nicht.
Ja, ja.
Und deswegen ist am Ende des Tages immer so ein bisschen so ein Chancen-Risiko-Verhältnis. Also das macht ja Investieren am Ende des Tages ja dann auch aus. Also sprich,
genau.
Was habe ich für potenzielle Renditechancen? Was habe ich aber auch für potenzielle Risiken auf der anderen Seite? Und kann ich das in irgendeiner Art und Weise so zusammenbauen, dass es für mich persönlich aufgrund meiner erwarteten Rendite, erwarteten Risiken eben zu dem, sage ich mal, für mich optimalen Chancen-Risiko-Verhältnis dann eben entsprechend kommt.
Perfekt, weil du sprichst es nämlich schon an, Chancen-Risiko-Verhältnis ist dann nämlich dementsprechend eher auch die passendere Kennzahl, wenn ich mir jetzt schon so eine Vergangenheitsbetrachtung eben ansehe, danach zu entscheiden, was könnte jetzt ein Index für mich halt sein. Wenn wir jetzt mal schauen, der ACWI hat jetzt Chancen-Risiko-Verhältnis, also hier Risk-Return in der englischen Sprache, dann 0,61 und dann weniger marktbreite Indizes, Europa, MSCI Europe 0,38. Das heißt, klar habe ich weniger Rendite, habe aber auch weniger Volatilität, passt am Ende besser, weil dieses Verhältnis natürlich bedeutet, je höher die Zahl, desto besser ist das Verhältnis. Oder wie kann ich das lesen?
Genau, also Chancen-Risiko-Verhältnis ist auch so eine Übersetzungsart für sogenannte Opportunitätskosten. Also für viele ist ja der Opportunitätskostenbegriff, also okay, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen und wie viel Rendite bekomme ich auf der anderen Seite. Mhm. Und das ist eine der Kennzahlen, zu der man hin optimieren kann. Mhm. Wie gesagt, nicht jeder Investor ist immer gleich, aber ist ein ganz guter, sage ich mal, Maßstab, einfach um zu messen, wie viel Rendite bekomme ich für das Maß an Risiko, das ich eingehe. Ja. Und macht es dann für mich Sinn? Und natürlich ist es so, dass wenn ich sage, okay, ich habe ein gewisses Risikobudget, das ich eingehe, das ich nutzen möchte, und dann möchte ich das natürlich maximieren. Und dann kann man eben diese Kennzahl, sage ich mal, so ein bisschen hernehmen, um zu sehen, okay, werde ich für das Risiko, das ich eingehe, auch entsprechend entlohnt. Mhm. Und vice versa natürlich auch, wenn man sich jetzt nur die Renditekennzahl anschauen würde und sagen sieht, okay, ich habe jetzt eine analysierte Rendite von fast 7%, ich nehme einfach nur das, ja. Dann kann das halt dazu führen, dass ich dann aber auch in eine extrem risikoreiche Assetklasse hinein investiere.
Ja.
Und deswegen auch da wieder, so langweilig es leider klingt, ist immer, sich mehrere Kennzahlen anzuschauen, sich ein bisschen Gedanken zu machen, wie interagieren die auch miteinander, um dann eben am Ende des Tages eine gute Entscheidung tatsächlich dann auch für sich zu treffen. Und das ist eben eine Kennzahl, die auch bei der Anlageentscheidung helfen kann.
Ja. Jetzt ist es in der Finanzmathematik und in der Finanzhistorie ja auch nie so, dass es diese eine Lehrbuchmeinung gibt oder dass es diesen einen Automatismus gibt, der dann immer zum Erfolg führt auf jeden Fall. Und was ich dann hier sehr interessant finde, ist, dass der MSCI Emerging Markets jetzt ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis hat als jetzt die breiten Weltindizes wie MSCI World, gut, jetzt mal in aller An- und Abführung als Weltindiz, und der ACWI. Wie kann das denn sein? Weil ja einerseits die Rendite ja bei Emerging Markets wird ja immer gesagt, boah, ja, das bringt alles nichts, brauche ich vielleicht gar nicht. Und am Ende stehe ich dann ja trotzdem im besseren Verhältnis. Wie kommt das zustande in dem Fall?
Genau, da ist natürlich immer der Betrachtungszeitraum entscheidend. Also wenn ich mir die letzten 5 Jahre nur anschauen würde, dann würden die Zahlen auch komplett anders aussehen, Klar. Muss man auch fairerweise sagen. Also da hat Emerging Market einfach relativ zu den breiten Indizes, zu den USA beispielsweise auch, eben relativ underperformed. Das heißt, also da würde die Zahl eben entsprechend auch anders aussehen. Wir schauen uns ja hier einen, sage ich mal, möglichst langen Zeitraum an, also seit Beginn von Euro,
ja.
Uns eben entsprechend die verschiedenen Indizes an, weil wir auch der Meinung sind, okay, Aktieninvestments sollten ja auch langfristig betrachtet werden und nicht kurzfristig. Und da kann man sich dann anschauen, okay, wie sieht, sage ich mal, die Renditeverteilung eben entsprechend aus, also wenn man jetzt sozusagen mal die Jahre sich anschauen würde. Und da sehen wir einfach, dass die 2000er Jahre, also Anfang der 2000er Jahre, das waren extrem gute Jahre für Emerging Market. Und dafür waren die letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahre vielleicht nicht ganz so gut für Emerging Market. Die hatten immer mal wieder eine Phasen, wo sie dann mal ein bisschen besser dann liefen. Aber in der Phase dann, sage ich mal, nicht so gut liefen. Und wie gesagt, wir schauen uns 25 Jahre an. In dem ersten Jahrzehnt extrem stark performt. Und dann in den nächsten, sage ich mal, 10, 15 Jahren relativ gesehen eher zu underperformen und in der Summe 25 Jahre, aber immer noch recht gut dastehen tatsächlich.
Okay.
Und aus Portfolio-Konstruktionssichtweise, und auch da den Spoiler nochmal aufzugreifen, muss man auch sagen, sie korrelieren auch weniger tatsächlich mit den anderen Aktienmärkten. Und allein einfach dieser geringere Korrelationseffekt kann man sich im Portfolio eben entsprechend zunutze machen. Und man kann natürlich dann auch immer, und das darf man auch mal nicht vergessen, wie gesagt, man darf sich nicht nur von historischen Werten treiben lassen, sondern muss halt überlegen, okay, zukunftsorientiert, hat Emerging Market eventuell wieder Potenzial? Also kann es sozusagen wieder helfen? Mag ja sein, dass in den letzten 5-10 Jahren nicht wirklich geholfen hat, performance-technisch. Ja. Risikotechnisch muss man sagen, hat es jetzt nicht geschadet, aber performance-technisch potenziell nicht geholfen. Aber vielleicht sieht das Ganze ja in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren ja anders aus.
Ja, absolut. Ich finde, du merkst es ja auch jetzt an der Diskussion, die wir ja immer führen im MSCI World als Weltindex oder eben nicht Weltindex, Mogelpackung, ja, nein, wir haben jetzt ja keine Schwellenländer drin. Und ja auch, ne, wie Dr. Gerd Kommer ja immer sagt, ja gut, wer ein Weltportfolio abbilden will, sollte eben halt auch Emerging Markets halt drin haben. Und hier zeigt sich dann ja auch, warum das der Fall ist. Ne? Und auch hier, das sei ja auch noch dazu gesagt, du meintest es ja eben auch, 25 Jahre ist jetzt im Einbetrachtungszeitraum. Ne? Wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, dann gibt es dort halt auch mehr Rendite zu holen. Ne? Lass uns doch direkt mal reinspringen in die Einzelindizes. Aber vorher müsste ich noch eine Frage stellen und beziehungsweise müsste noch eine Sache klarkriegen. Wir haben jetzt schon über die Volatilität gesprochen, was sie bedeutet. Es geht um die Schwankungsbreite der Renditen. Das ist aber nicht nur eine Risikokennziffer, die wir uns ja angucken, sondern es geht ja auch um den Maximum Drawdown. Also wie stark da ein Indiz einen auf die Nase kriegt und wie lange die halt andauern, diese Phasen. Führ uns mal eben kurz dadurch oder fass uns doch mal eben kurz zusammen, wie wird Maximum Drawdown, der maximale Verlust definiert, was hat es damit auf sich?
Genau, das ist eine Kennzahl, besonders für den Investor, der sagt, okay, ich möchte investieren zu einem gewissen Punkt und dann ist okay, wie lang und wie stark ist diese Phase meines, sage ich mal, maximalen Verlusts tatsächlich, also von dem Einstiegswert zu diesem Punkt, bevor der Wert wieder zunimmt und dann sozusagen die Phase sich beendet und das heißt der aktuelle Kurs, der dann irgendwann in der Zukunft ist, höher ist als der Einstiegskurs.
Ja, ja.
Und wir schauen uns sozusagen immer den schlechtesten Investitionszeitpunkt an. Mhm. Also wirklich so am Peak. Wenn ich sozusagen am Peak kaufe und dann alles nach unten hin mitnehme und gucke, okay, wie stark ist dieser Verlust? Weil das ist natürlich das, was für viele Investoren auch entscheidend ist, wenn sie, sage ich mal, auf ihren Depotauszug schauen und sehen, okay, da steht jetzt minus 20% auf einmal Wertverlust. Das ist das, was sie tatsächlich sehen.
Ja.
Und deswegen ist diese Kennzahl, Maximum Drawdown, für viele Investoren tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, weil sie natürlich auch, wenn man sich überlegt, okay, sowas wie Kapitaldeckung, also sprich, ich brauche dieses Kapital eventuell zu einem gewissen Zeitpunkt, ich muss das irgendwie rausnehmen können. Und das darf eine gewisse Schwelle eben nicht an Wert, sage ich mal, unterschreiten, weil ich sonst eventuell Probleme bekomme einfach, dass ich den Bedarf, den ich irgendwie anderweitig habe oder generieren möchte über dieses Kapital, nicht decken kann.
Ja.
Und deswegen wird es gerne hergenommen. Es ist auch eine Kennzahl, die jetzt nicht nur die Privatanleger gerne nehmen, sondern es wird auf der institutionellen Seite auch sehr gerne genommen. Mhm. Also Versicherer zum Beispiel arbeiten sehr, sehr stark auch mit Maximum Drawdown als Kennzahl tatsächlich, weil für die nicht so relevant ist die Schwankung tatsächlich. Also denen ist, sage ich mal in Anführungszeichen, relativ egal, wie stark es schwankt. Für die ist tatsächlich relevant, wie stark ist der potenzielle Wertverlust, den ich habe. Und wir haben das ja jüngst gesehen, wenn wir sagen, Ende März entscheidet sich jemand, auf sein Depot zu schauen, macht einen Monat Digital Detox, geht in den Dschungel, irgendwo in die Berge und kommt Anfang Mai wieder und vergleicht dann wieder sein Portfolio oder seine Wertpapiere.
Ja.
Und dann wird er halt sehen, okay, da ist ja nichts passiert.
Ja, ja.
Weil wir eben die starke Abwärtsphase, aber dann eben wieder die starke Erholungsphase dann eben in diesem einen Monat gesehen haben. So, und das heißt, der Investor, der auf den Maximum Drawdown schaut, der sagt, okay, das kann ich aushalten.
Ja.
Das ich sehe es potenziell vielleicht auch nicht. Und die Schwankung ist mir potenziell egal. Mhm. Wie gesagt, weil er es nicht sich anschaut. Für den Investor, der jeden Tag natürlich sein Investment sich anschaut und eventuell nicht so gut schlafen kann, wenn es sehr, sehr stark schwankt, für den ist vielleicht auch so eine Kennzahl dann eben wie Volatilität, also sprich Asset-Schwankungen insgesamt, eine weiterhin dennoch immer noch wichtige Kennzahl.
Ja. Deswegen vielleicht auch so wichtig, vielleicht nicht jeden Tag und zu jeder Stunde dann in das Portfolio reinzuschauen, ne, und die Wertpapiere zu checken. Lass uns doch mal reinspringen dann in den MSCI Europe. Ne, wie hat sich das ausgewirkt? Wir blenden es hier natürlich auch einmal mit ein. Wir haben einmal diesen Unterwasserchart sozusagen, den Maximum Drawdown. Wir haben den Total Return, also was ist dabei rumgekommen. Die Volatilität und, wir hatten ja eingangs drüber gesprochen, wir wollen uns Krisen anschauen. Wir haben Top 5 Maximum Drawdown Periods, also die Drawdown-Phasen im MSCI Europe vom Start bis zum Ende mit der größten Veränderung und der Dauer eben. Und ja, was uns dann ja einfällt, ist ja immer 2001, neuer Markt, ne, geht runter. Und da wurde es hier auch besonders hässlich offensichtlich, ne?
Genau, also wir haben uns zwei Sachen angeschaut, weil die potenziell wichtig sind für die Max Drawdown Betrachtungsweise. Einmal, okay, wie stark sozusagen fällt mein Asset potenziell. Das ist einmal die Stärke erstmal, also der Weg nach unten. Aber dann natürlich auch elementar wichtig, wie lange dauert das? Weil das auch elementar wichtig sein kann für die, sagen wir auch immer grundsätzlich, immer wie ich diese Asset-Klasse potenziell an sich betrachten sollte, was mein Anlagehorizont anbelangt, wenn ich sozusagen vom historischen Worst-Case-Szenario einfach mal ausgehe. Also sprich, wie lange dauert es, bis meine Assets wieder in den Bereich kommen, den ich damals ursprünglich mal gezahlt habe dafür. Und das kann dann eben helfen, dann zu sagen, okay, das ist so der, ich sag mal, der minimale Anlagehorizont, den ich vielleicht potenziell mitbringen sollte. Weil ich das eben entsprechend aushalten kann, diese Phase, dass ich auf jeden Fall investiert bleibe und da jetzt nicht anfange, verkaufen zu müssen. Also wenn man nicht verkaufen muss, hat man ja auch kein Loss eben entsprechend generiert, sondern sieht der dann eben nur auf dem Papier so aus. Was wir sehen, ist natürlich die Phasen, also besonders der Anfang der 2000er, also neuer Markt, 9/11, bis dann eben in 2003, dann hat das Ganze ja gedreht, bis dann 2007 Finanzkrise, wie in einem sehr, sehr starken Fall wieder gesehen haben. Das hat sich dann wieder erholt, wobei man da sagen muss, die USA deutlich stärker erholt als Europa, aber es hat sich wieder erholt bis dann in die Anfang 2010er. Dann hatten wir die Euro-Krise. Ich kann mich daran erinnern, wir haben das sehr kurz mal besprochen in der Vorbesprechung auch, dass du gefragt hast, okay, 2016, was war da genau?
Ja, genau.
Ist eigentlich sehr spannend. Also ich selber war damals im Portfolio-Management. Man muss fairerweise sagen, da war eigentlich nichts. Also da ist jeder 2016, wenn man sich zurückerinnert, also 15, 16 war das hier genau dieser Jahreswechsel, wo es viele Indikatoren gab, potenzielle Indikatoren gab, die gesagt haben, okay, wir rutschen in eine Rezession. Also Wirtschaftswachstum wird sich verlangsamen. Wir hatten sehr viel Zentralbank-Politik-Aktionen, also sprich die Zinsen runter, da gab es so ein bisschen dieses Thema, kommt jetzt die Inflation, also die ganze Inflationsgespenst nenne ich es jetzt mal, was wir in der Phase eben hatten. Und es gab viele, die gesagt haben, kritisch, haben wir noch nie so gesehen. Negative Zinsen, muss man ja fairerweise sagen, hatten wir in der Vergangenheit jetzt auch nicht. Danach haben wir dann alle gesehen, so schlimm war es dann doch gar nicht. Ja? Also wir hatten weiterhin Wirtschaftswachstum, keine Hyperinflation. Bis dann Corona, also sprich diese 16er-Phase, obwohl nichts passiert ist, war nur reine Marktsentiment tatsächlich, also effektiv ist tatsächlich da nichts passiert. Und danach ging es ja dann auch wieder stark hoch, bis dann eben Corona als singulärer Schock, der hat natürlich einen extremen Schock auf den Markt, hatte eine extreme Auswirkung, weil da ja auch zu der Phase ja auch wieder keiner wusste, was genau passiert, absoluter Stillstand, wenn wir uns da zurückerinnern, ich meine, das ist jetzt nicht so lange her. Dann diese starke Zentralbank-Aktion, die eben die Märkte eben entsprechend mit Geld geflutet haben, wieder den Rebound gesehen haben, starke Aktienwachstum, dann 22 Russland-Ukraine-Konflikt hat nochmal einen starken Impact auf die Aktienmärkte dann eben entsprechend gehabt, weil wir auf einmal wieder einen Krieg vor der Haustür hatten und die daraus resultierende Energie Schocks und die daraus resultierenden dann Zentralbankaktionen, dass die Zinsen auf einmal wieder gestiegen sind. All das hat dann eben in 2022 nicht so gut geholfen, aber jetzt eben entsprechend haben wir das auch jüngst wieder tatsächlich. Also wir sehen, okay, die Drawdown-Phasen sind vielleicht in der Anzahl her stärker, vielleicht auch in der Stärke, aber die Phasen haben sich deutlich verkürzt. Was auch wieder so ein bisschen, auch wenn es sehr langweilig klingt, langfristiges Investment lohnt sich halt, dann auch investiert zu bleiben. Bisschen kühlen Kopf zu bewahren vielleicht auch. Einfach, wenn der Anlagehorizont lang genug ist, zu sagen, okay, das sitze ich aus, weil historisch betrachtet, also wenn man aktuell drauf schaut, natürlich denkt sich, okay, 10% hoch, 20% runter, 30% wieder hoch in einzelnen Jahren. Das wirkt natürlich sehr massiv. Aber in der langen Betrachtungsweise sind es dann diese kleinen Bewegungen, wenn man sich hier den Total Return Chart ja auch anschaut. Also da ist mal Corona sieht man ja, okay, da ist eine Bewegung, aber jetzt aus Gesamt-Return-Sicht ist die verhältnismäßig klein.
Also was man ja auf jeden Fall sehen kann, ist ja Subprime-Krise, ne? Also jetzt auch MSCI Europe, ne? War jetzt natürlich ein längerer Abstieg, ne? Also es war jetzt nicht so rasant wie Corona, ne? Und was haben wir noch? Und vor allem Ukraine-Krieg, da ging es dann auch über einen längeren Zeitraum halt runter. Ne? Also besonders krass war offensichtlich Corona.
Klar, weil da haben wir natürlich den, also wir war ja von heute auf morgen der absolute Stillstand und dann hat erstmal alles sozusagen repriced, weil ja keiner wusste, was passiert. Also wir wussten ja alle nicht, auch da, ich war zu der Zeit im Portfolio Management, wir saßen da und haben uns überlegt, okay, was passiert? Gibt's die Unternehmen überhaupt noch, wenn die auf einmal keine Revenues generieren können, weil keiner hingeht? Und dann ist ja, sag ich mal, die Politik dann da rein, auch da wieder die Zentralbanken eben entsprechend rein, die Unternehmen, die gestützt worden sind, weil man gesagt hat, okay, das ist ein singulärer Schock, wir halten quasi alle zusammen, wir schaffen es irgendwie, da durchzukommen. Und wir haben es ja jetzt, im Nachhinein haben wir es dann auch gesehen, okay, ja, wir haben es alle geschafft, war sicherlich keine angenehme Zeit, aber den Großteil der Unternehmen, sage ich mal, gibt es an der Stelle ja natürlich noch.
Ja,
Und wir haben das jetzt aus Finanzsicht auch alle überlebt.
Das stimmt. Was ich sehr interessant finde, wenn wir jetzt mal zum Vergleich dann direkt in den S&P 500 switchen, also in die USA gehen, da ist es jetzt im Vergleich zu Europa so, dass die Phasen, die Drawdown-Phasen, unheimlich kurz sind. Ne, jetzt mit Ausnahme allerdings der Zeit von 2001 bis 2013, also wo wir ja neuer Markt bricht ein, plus Subprime-Krise. Und gut, jetzt Europa ist für die USA, also die Europa- und Euro-Krise für die USA natürlich erstmal weniger interessant. Aber deswegen vielleicht auch langfristig anlegen, weil diese Drawdown-Phase hat ja fast 12 Jahre gedauert.
Genau, und da sind zwei Effekte zusammengekommen. Und zwar ist natürlich, also wir haben das hier gerechnet aus Euro-Investoren-Sicht. Also wenn wir uns den Chart in Dollar anschauen, dann sieht der ganz anders aus. Also dann sehen wir besonders diese Phase eben nicht, sondern dann hat der US-Dollar-Investor hat eine viel kürzere Drawdown-Phase gehabt. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, aus Euro-Investoren-Sicht haben wir eben diesen Effekt, dass wir die Aktienmärkte sind runtergegangen. Euro ist verhältnismäßig stark geworden in den 2000ern gegenüber Dollar. Also Dollar hat massiv abgewertet. Bis dann eben zur Euro-Krise. Und das ist das, was wir dann auch hier sehen, wo die Performance dann eben entsprechend sehr, sehr stark wieder zurückkommt. Und die Phase dann danach, darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn man dann die Phase ab Euro-Krise bis heute sich sozusagen anschaut, war das dann die Phase, wo der US-Markt, der US-Dollar auch als Exposure extrem geholfen hat, aus Euro-Investoren-Sicht. Noch, also ganz anders, also das Bild kann man quasi einmal komplett flippen, wenn man das aus US-Dollar-Investoren-Sicht sieht. Mhm. Ja, dann sieht man, okay, die 2000er waren richtig gut auf Dollar-Sicht und danach die Phase dann gar nicht mehr so gut. Also der US-Investor, der in europäische Märkte investiert hat, der hat sich noch weniger gefreut als der europäische Investor, muss man fairerweise sagen.
Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, das ist nämlich ein sehr guter Punkt an der Stelle, dass auch wenn ich mir jetzt einen S&P 500 ETF kaufe und der auf Euro lautet, ich ja trotzdem Währungsexposure habe. Ne? Und das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, weil es gibt ja Leute da draußen, die dann annehmen, dann passt das ja schon, dann wird ja alles, dann habe ich ja gar kein Währungsrisiko. Ne? Das ist nicht der Fall. Das immer bemerken.
Genau, das stimmt. Wobei da ganz, ganz wichtig ist, dieses Währungsexposure kann tatsächlich auch helfen aus Diversifikationssicht.
Absolut.
Also es heißt jetzt nicht, dass alle ihr globales Aktienexposure in Euro hedgen müssen. Überhaupt nicht, sondern dieses Währungsexposure hilft tatsächlich auch aus Diversifikationssicht. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil die Frage
bekommen wir
tatsächlich auch sehr oft.
Das muss man aber dann wieder relativieren, weil dann, klar, das ist dann bezogen auf einen breit anliegenden Weltindex. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe mit Euro in S&P rein, dann habe ich ja auch nur die eine Währung, beziehungsweise hänge damit am Dollar. Ne? Und du hast natürlich recht, die Gegenbewegung dazu ist dann natürlich ein breit angelegtes Weltportfolio. Oder auch, wenn ich mir den Stoxx Europe 600 kaufe, habe ich ja trotzdem norwegische Krone beispielsweise drin oder eben Schweizer Franken und so. Ne?
Genau,
das ist dann so die Antithese dazu. Ne?
Ja, aber wie gesagt, also das ist immer so ein bisschen, ich wiederhole mich an der Stelle auch.
Ich bitte darum.
Weil das Thema Währungsrisiko auf der Aktienseite ist tatsächlich so, dass das oft ein bisschen auch überschätzt wird oder beziehungsweise viele das versuchen dann zu hedgen, aber dann gar nicht zwangsläufig Risiko tatsächlich rausnehmen. Sondern potenziell sich Risiko wieder reinholen. Man kann es tatsächlich auch mal recht gut beobachten, wenn wir uns einen singulären Markt mal anschauen, sowas wie Japan. Also sprich, wir haben die japanische Zentralbank, trifft irgendeine Zinsentscheidung, das hat eine massive Auswirkung auf den japanischen Yen. der wertet, sage ich mal, eben entsprechend ab. An dem Tag gegenüber Euro um 5% ab. Das sind die Tage, wo der Nikkei extrem stark performt. Aus Aktiensicht. Also deswegen Real Asset Seite, ganz wichtig. Da hat dann eben, hat man diesen, also ich sage mal, ein bisschen natürlichen Hedge. Wirkt nicht 1:1, aber der ist so ein bisschen, sage ich mal, da eingebaut. So, wenn man jetzt stattdessen, also die Alternative, wenn man jetzt stattdessen eine Hedged Share Class, also sprich dieses Währungsrisiko versucht rauszuhedgen, dann holt man sich diese Schwankungen sozusagen potenziell wieder rein, weil es geht natürlich auch in die andere Richtung. Also sprich, japanisch Yen wertet eben entsprechend auf. Man ist aber gehedged, das heißt, also man diese Bewegung bekommt man nicht mit, weil da hat man sich ja gegen abgesichert. Aber das sind die Tage dann, wo der Nikkei eben entsprechend dann mit dem Minusvorzeichen ungefähr dann eben entsprechend verliert. Und das bekommt man dann ins Portfolio. Ja. Während wenn man das unhedged gemacht hätte, würde sich das so ein bisschen auscanceln.
Absolut.
Und deswegen ist immer so die Sache, Währungsexposure kann auf der sogenannten Real Asset Seite, dazu gehören Aktien, Rohstoffe, also all diese Real Assets eben entsprechend, nicht Anleihen, ganz wichtig. Das kann diese Diversifikation über die Fremdwährung kann wirklich helfen und muss jetzt nicht zwangsläufig abgehedged werden. Außer, ganz wichtig, außer man hat eine sehr, sehr starke Meinung natürlich. Also wenn man jetzt heute der Meinung ist, okay, zukünftig wird der Dollar sehr, sehr stark abwerten gegenüber Euro, also sagen wir mal so eine Phase, wie wir sie vielleicht in den 2000ern gesehen haben, dann ist es eine Meinung und dann kann man auch sagen, okay, ich will diese Meinung in meinem Portfolio irgendwie umsetzen. Gibt es verschiedene Wege, wie man das machen könnte. Ein Weg wäre, dass man sagt, okay, ich kaufe USA-Aktien-Exposure mit als Euro-Hedged-Variante.
Ja, ja, absolut. Kostet aber auch wieder Geld, ne? Also
das
Hedging, also ne? Genau, kein Free Lunch.
Ne? Auch da wieder, genau, man muss immer abwägen, Chancen, Risiko, also das Verhältnis da eben entsprechend und was für eine Meinung man eben hat, die Zukunft eben bringt.
Dann lass uns doch in den nächsten Index reinspringen, weil du sagtest auch schon, Japan fand ich auch sehr interessant, als wir uns die Folien durchgeschaut haben. Denn bei Japan ist es so, da konnte man ja ganz gemütlich dann unterwegs sein. Ne? Also was Volatilität angeht, war das schon sehr herzschonend. Ne?
Naja, also auf einem anderen Maße, also wir sind auf einem anderen Level sozusagen so ein bisschen unterwegs, wir sind auf einem leicht erhöhten Level so ein bisschen unterwegs, aber sonst die extremen Schwankungen, sage ich mal, von wenig volatil zu hochvolatil, die haben wir da potenziell nicht. Japan ist ein sehr spezieller Markt, sage ich mal, ein bisschen, weil da muss man auch fairerweise sagen, die haben ja in den, ja, im Grunde eigentlich die letzten 30 Jahre ungefähr ein bisschen in der Rezession hingen die fest. Wenig Wachstum, also wenig Wachstum in Japan herausgeneriert.
Auch alternde Bevölkerung.
Genau, da gibt es viele Faktoren, die, sage ich mal, da eben entsprechend da nicht unbedingt hilfreich sind für jetzt wirklich großen Aktienwachstum. Zentralbanken, die zwar versucht haben, immer wieder
zu stimulieren,
genau, mit niedrigen Zinsen, Negativzinsen. Japan war ja einer der ersten Märkte, tatsächlich, die im Negativbereich auch unterwegs waren, um so ein bisschen Wachstum zu stimulieren. Und es hat alles nicht so wirklich gefruchtet. Und aus Aktieninvestoren-Sicht muss man dann halt auch sagen, okay, Japan war in den ersten 20 Jahren der 2000er nicht unbedingt hilfreich, tatsächlich, jetzt aus Rendite-Sicht. Perspektive. Jetzt jüngst kommt da ein bisschen Stimmung tatsächlich auch wieder rein und hat auch performance-technisch tatsächlich geholfen. Und auch da wieder, hat natürlich auch, wenn man das dann als Baustein mit reinnimmt in seine Gesamtallokation, dennoch über diesen leicht negativen Korrelationseffekt, Verzeihung, das stimmt nicht ganz, nicht negativen Korrelationseffekt, aber mit dem geringeren Korrelation, sprich die Diversifikation, die man sich da reinholt, natürlich schon geholfen aus Portfolio-Investoren-Sicht.
Was ich hier auch sehr interessant finde, wir haben jetzt hier wieder die gleiche Drawdown-Phase, ne? Also diese 2001er neuer Markt geht runter, aber die unheimlich lange gedauert hat, ne? Für Japan als Hochtechnologiestandort, ne? Also damals Vorreiter, ne? Mit Chipindustrie und dergleichen mehr, unheimlich lange gedauert hat, ne? Mit 14 Jahren.
Genau, auch da war wieder, also wieder, was ich anfangs gesagt hatte, der starke Euro hat da halt nicht wirklich geholfen. Also aus Euro-Investoren-Sicht einfach,
genau, das
dadurch, dass der Euro so stark an Wert gewonnen hat gegenüber allen Währungen. Es war ja nicht nur gegen Dollar, sondern eben auch gegen japanisch Yen, hat aus der Betrachtungsweise dann eben entsprechend nicht unbedingt geholfen, sondern es hat einfach so ein bisschen der Währungseffekt, der da ein bisschen mit reinspielt.
Was war 2018, 2019?
Das war auch da, da hatten wir im Grunde nichts, da war quasi das, was wir 15, 16 ja schon gesehen hatten, also dieses, was
ich, also Verlangsamung, was ich meinte, genau, der Weltwirtschaft.
Weltwirtschaft, ja. Das war, wo die Treasury-Kurve, also die US-Zinskurve, sich invertiert hat.
Ja,
also
richtig.
Sind ja immer diese, wie gesagt, es sind ja so viele dieser Indikatoren immer, die immer gerne hergenommen werden. Im Nachhinein kann man dann immer erklären, ah ja, diesmal war es anders. Aber es ist ja immer eine Vorwärtsbetrachtung und das war auch die Phase, in der man sich dann halt angeschaut hat, okay, es gibt Anzeichen, dass sich die Weltwirtschaft insgesamt verlangsamt, abkühlt, potenziell reduziert und so. Und wenn man dann natürlich in einem Markt investiert, wie auch Japan, sehr von der Struktur her ähnlich, jetzt sage ich mal, wie der deutsche Markt, sehr, sehr stark Exportnation. Und wenn wir da eine verlangsamende Weltwirtschaft haben, trifft es natürlich eine Exportnation deutlich stärker.
Ja.
Als eine Nation, die viel Binnennachfrage in irgendeiner Art und Weise generiert und potenziell vielleicht eher importiert. Und das wirkt sich dann immer natürlich dann auf die Bewertung aus. Und das ist das, was wir in 18, 19 gesehen haben. Also quasi, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen die Wiederholung von 15, 16.
Was aber auch bedeutet, so ich hatte, wenn ich jetzt der Investor bin, der jetzt 2001 dann Mai in den Markt reingegangen ist, in den japanischen Markt, hatte ich erstmal fast 14 Jahre keinen Gewinn gemacht. Ne?
Genau.
Deswegen, und das ist dann eben auch so ein bisschen, das muss man natürlich auch sagen, fairerweise, man muss einen langen Atem haben. Manchmal muss man einen sehr langen Atem haben, offensichtlich. Ne? Also jetzt an dem Beispiel.
Ja, genau, aber natürlich. Also das ist ja immer das Wichtige, dass man sich, und deswegen kann so eine Kennzahl natürlich auch mal ein bisschen helfen, einfach um zu sehen, okay, was habe ich in einem Worst-Case-Szenario in der Vergangenheit, potenziell musste ich für einen Atem beweisen, dass ich wieder in den, jetzt einfach nur auf dem Papier gesehen, in den Plusbereich zurückkomme. Und deswegen da auch da wieder einzelne Märkte haben andere Phasen. Und wie kann man das reduzieren, indem man möglichst viel miteinander so kombiniert, dass es halt tatsächlich Sinn macht, dass man diese Phasen und auch eben die Stärke entsprechend möglichst reduziert. Wo wir wieder bei dem magischen Stichpunkt Diversifikation werden.
Absolut. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, denn wir haben jetzt so das erste kombinierte Produkt beziehungsweise den ersten in aller An- und Abführung Weltindex. Wir gucken uns den MSCI World an, den hole ich mir jetzt erstmal hier auf den Schirm. Und ja, auch da ähnliches Bild. 2001, neuer Markt geht runter, aber ich bin jetzt beispielsweise im Vergleich zu Japan, sind es fast zwei Jahre, mehr als zwei Jahre, die ich dort weniger warten musste, bis ich in die Gewinnzone vorangegangen bin. Offensichtlich ja auch ein Zeichen für erfolgreiche Diversifikation.
Genau, also vielleicht nochmal ganz wichtig auch, das MSCI World, das verwechseln ja tatsächlich manche, dass sie sagen, okay, wenn ich MSCI World habe, habe ich tatsächlich den globalen Aktienmarkt. Mhm. Ganz wichtig, die Definition da dahinter ist ja der sogenannte Developed Market, also entwickelte Märkte.
Ja.
Was umfasst ist, das sind eben die großen Aktienmärkte in Europa, den USA, Japan, Asia Pacific gehört noch dazu, also sowas wie Australien, fällt da sozusagen rein. Was man eben nicht drin hat, sind die Schwellenmärkte, also Emerging Markets, die sind da eben draußen, also das heißt wirklich nur die entwickelten Märkte. Aber auch da sieht man schon, allein durch die Diversifikation über die verschiedenen entwickelten Märkte, also USA, Europa, Japan, wenn wir einfach mal bei den drei bleiben, kann schon helfen, meine Drawdown-Phasen zu reduzieren.
Ja,
weil eben, wenn Euro so stark ist, dann hilft mir mein Euro-Exposure. Wenn Euro dann nicht mehr so stark ist, weil ich eine Euro-Krise habe, dann hilft mir auf einmal mein japanisches und mein US-Exposure. Insgesamt sind das alles Aktien. Solange die Weltwirtschaft langfristig funktioniert, helfen mir quasi alle.
Ja.
Natürlich in den unterschiedlichen Stärken, aber wie gesagt, die Idee ist ja, so eben das Risiko zu verteilen. Also sprich, verändern. Und das ist ja das, was wir in den letzten 15 Jahren beispielsweise gesehen haben mit dem US-Markt.
Ja, ja.
So, wenn ich mich jetzt nur auf Europa konzentriert hätte, hätte ich die Performance der letzten 15 Jahre, die aus den USA eben sehr, sehr stark getrieben worden ist, einfach verpasst, muss man ja auch so sagen. Also in den letzten 15 Jahren hat Europa ja nur zweimal sozusagen, also wenn man sich hier die Jahre anschaut, nur zweimal den US-Markt outperformed, aber 13 Jahre lang underperformed.
Ja.
Absolut. Und deswegen, und klar, jetzt im Nachhinein weiß man das ja immer.
Alles
das
schlauer, also, klar.
Genau, wenn man das alles wüsste, dann hätte man gesagt, okay, ich gehe Anfang der 2000er, alles stecke ich in Emerging Markets, nehme die Phase mit, drehe dann alles in Euro, weil da war der stark, bis so in die 2010er Jahre und drehe dann alles in die USA rein. Ja. Aber
das wäre das perfekte Portfolio.
Genau, das wäre das perfekte Portfolio gewesen.
Beziehungsweise das perfekte Market-Timing. Ne?
Genau, wenn man das versucht. Aber wenn man sich an die jeweiligen Phasen eben entsprechend zurückerinnert, dann war das halt eben nicht ganz so klar. Sondern es gab dann halt immer wieder Phasen, die ja dann recht überraschend dann auch kamen, muss man ja fairerweise sagen.
Was ich hier sehr interessant finde, oder ne, was ja dieser Logik des Diversifizierens dann ja auch wieder zuspricht, ist die Tatsache, dass wir ja dann von 2001 bis 2013, wie gesagt, diese knapp 12 Jahre Drawdown-Phase haben, mit einem Maximum Drawdown, also mit dem größten Verlust von knapp 54% im MSCI World. Und wenn wir uns jetzt den S&P 500 dazu angucken, da waren es ja fast 61%, ne, bei gleicher Länge. Bedeutet also, wenn ich mit dem MSCI World, du hast schon gesagt, wir haben ja einmal die Diversifikation über das Währungsexposure und wir haben die Diversifikation über die Länder, auch wenn es jetzt nur entwickelte Märkte sind, 1.500, 1.600 Einzelwerte gegenüber jetzt S&P 500, eben 500 amerikanische Werte, sind dann offensichtlich dann schon mal schnell 7-8 Prozentpunkte im Drawdown.
Genau, richtig, weil man eben sich diesen Diversifikationsbenefit einfach nicht ins Portfolio holt, wenn man eben, sag ich mal, das singulär einfach betrachtet. Und wenn man eben, wie gesagt, sein Risiko versucht, so breit wie möglich zu streuen, über möglichst breite Risikofaktoren, und Länderrisiko ist einer der Faktoren, aber dazu gehören natürlich auch Sektorrisiken, die darf man ja auch immer nicht vergessen, die Regionen sind ja unterschiedlich stark in gewissen Sektoren.
Klar.
Das heißt, allein durch so eine regionale Verbreiterung holt man sich auch potenziell andere Sektoren rein. Und dann ist das Thema Stilfaktoren eben auch.
Ja.
Also man hat eine gewisse andere Stilfaktoren-Dynamik natürlich auch in den unterschiedlichen Regionen. Und das ist einfach eine Möglichkeit, eine, sag ich mal, recht simple Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich möchte möglichst breit streuen, indem ich einfach möglichst viele Namen reinhole in mein Portfolio. Und dann streue ich eben nicht nur über die Region selber, sondern eben habe noch diesen zusätzlichen Benefit, dass ich sage, okay, ich nehme eine andere Sektorallokation mit in mein Portfolio mit rein, eine andere Stilfaktor-Thematik mit rein. Und wie gesagt, das Thema Währung hilft mir dann eben entsprechend auch nochmal, das Risiko insgesamt im Portfolio zu diversifizieren.
Lass uns dann einen Blick mal auf den, wir haben uns ja im Vorfeld, ne, wir sind ja Storytelling-Weltmeister, uns große Gedanken darüber gemacht, wie gehen wir vor. Da macht jetzt natürlich am meisten Sinn, wenn wir uns jetzt die Schwellenländer dann einmal angucken, die uns im MSCI World ja fehlen. Und da ist es so, wir haben unheimlich kurze Drawdown-Phasen, also zeitlich betrachtet. Aber es ging teilweise auch schon richtig hart runter. Ne? Also 60%, ähnlich wie der S&P 500.
Genau, richtig. Also die Stärke, also die es runterging.
Die Magnitude, ne?
Die ist natürlich extrem. Also die ist deutlich stärker als jetzt auf der entwickelten, also der Aktienmärkte der entwickelten Länder. Aber, und das sehen wir hier, dass aus und das ist wie gesagt hier wieder Euro-Investoren-Sicht, ganz wichtig, die Phasen eben deutlich kürzer sind. Das heißt also, was bedeutet das im Umkehrschluss? Das heißt, es korreliert eben nicht 1:1. Also schwankt genau in der gleichen Stärke und wie die entwickelten Märkte. Und allein dieser Effekt, dass das eben nicht 1:1 ist, sondern eben anders ist, kann insgesamt dann deutlich helfen in der reinen Portfolio-Konstruktionssichtweise. Und dann auch da wieder, das hatten wir ganz am Anfang, dieses Thema Risiko-Rendite-Verhältnis bei Emerging Market sieht, wenn man die letzten 25 Jahre sich anschaut, extrem gut aus. Diese Kennzahl profitiert eben, wie gesagt, sehr, sehr stark von den Anfang 2000er Jahren, wo Emerging Market als Exposure eben sehr, sehr stark performt hat.
Ja.
Und auch da wieder, wusste ja auch keiner im Vorhinein. Also klar, im Nachhinein sieht man die Zeichen immer, aber auch da wieder ist es rückwärts betrachtet. Das ist dann immer sehr einfach. Hat da eben entsprechend sehr, sehr stark geholfen. Danach in der Phase dann eben potenziell dann eben nicht mehr so stark geholfen. Also sprich, also ab 2010er Jahre dann relativ, wie gesagt, wir betrachten das Ganze jetzt relativ zu den entwickelten Märkten dann potenziell eher underperformed hat. Also ähnlich so wie europäische Aktien ja eben entsprechend auch relativ zu den US-Aktien underperformed haben. Aber insgesamt, und da können wir vielleicht gleich den Sprung ja dann eben zu machen,
machen wir es
zum All-Country-World-Index, der ja dann eben entwickelte Länder, also sprich MSCI World und Emerging Market zusammen kombiniert, sehen wir dann da den deutlichen Benefit, den das diese Mix einfach mit sich bringt. Und dann besonders in den Anfang 2000er Jahre wir diese Phase, also diese Drawdown-Phase eben deutlich reduzieren, weil wir dann eben nicht diese ganz lange Phase von 2000 bis 2013 hatten, wenn wir jetzt nur entwickelte Märkte haben, sondern eben aufgrund der starken Performance der Emerging Markets in den 2000ern sozusagen die Phase sich eben reduziert hat, bevor dann die Finanzkrise dann kam. Aber man da eine Phase hatte, wo man sozusagen dann eben wieder im Plus gewesen wäre. Und das heißt also, diese Periode hat sich eben hier, wie gesagt, halbiert, weil man eine Krise, sage ich mal, weniger im Portfolio gesehen hat.
Also wirklich interessant. Also nun, du sagtest ja, 2001 bis 2013 im MSCI World, die Phase 12 Jahre lang, ne, und dann 54% runter. Hier hat man sie dann einfach mal halbiert. Ne? Also es ist natürlich, haben wir ja auch im Vorgespräch besprochen über MSCI World, er war ja kurz davor, in die Gewinnzone dann wieder zu kommen. Es ist dann, da spielt dann wieder rein, okay, wie sieht das jetzt aus Euro-Investoren-Sicht und so aus. Aber ich glaube, die Message ist ja klar. Ne? Also ich muss diversifizieren und dann habe ich einfach einen sehr großen Benefit davon, was die Magnitude angeht von Verlusten und was die Dauer angeht. Nicht unbedingt auf Renditeseite, aber das ist ja dann wieder, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, dann der Fehler, den dann Investorinnen und Investoren dann machen, zu sagen, so, oh ja, die letzten 25 Jahre, da bin ich ja mit dem S&P vielleicht viel, viel besser gefahren, nehme ich doch das, ja, die Schwankungen, das hätte ich schon alles ausgehalten. Oder das sind ja häufig auch dann so Fragen und Argumente dann auch vielleicht aus der Bitcoin-Community. Die Schwankungen, das passt schon alles. Das hat sich ja pro Jahr immer exorbitant vermehrt.
Genau, und am Ende des Tages ist es halt immer die Frage, okay, was sind meine Opportunitätskosten? Fairerweise glaube ich, dass das tatsächlich auch kein Investor tatsächlich macht. Also eine wirkliche, ehrliche Opportunitätskostenbetrachtungsweise zu sagen, weil aus Total Return-Sicht, also Total Return ist es ja, auch wenn man in Europa investiert hat, ist ja weiterhin positiv.
Ja.
Was man dann nur vergisst, ist, mir fehlen halt 15 Jahre Performance-Beitrag aus den USA.
Ja.
Vice versa, wenn man nur die 2000er betrachtet und sagt, okay, da bin ich dann eben entsprechend in Emerging Market investiert, dann okay, lief super, das andere habe ich nicht. Da hätte man ja auch theoretisch dann wenn man sich dann hingesetzt hätte, 2010 baue ich jetzt mein Portfolio, sagst du, ja, da gehe ich all in Emerging Market. Ist ja klar, weil in den letzten 10 Jahren, also von 2000 bis 2010, war Emerging Market so mit der best performance Exposure. Aber dann von 2010 going forward bis heute halt dann auf einmal nicht mehr.
Ja.
Total Return, ja, also man hat so einen Plus gesehen, aber auch da wieder, man hätte halt die Performance aus den US-Märkten und aus Europa potenziell eben entsprechend nicht im Portfolio gehabt. Und da ist es dann immer so eine Sache, okay, möchte ich dieses Risiko eingehen? Kann ich? Also der Investor, der sagt, ich weiß, was die Zukunft bringt, mit Sicherheit, den möchte ich gar nicht aufhalten. Ich weiß oder wir wissen aus Erfahrung, dass es sehr, sehr schwer ist, die Zukunft sehr gut vorauszusagen. Und was wir sehen, und wir haben es jetzt hier in aller Breite auch nochmal, sind wir es ja durchgegangen, wenn man sich die Zahlen anschaut, also wie gesagt, nackte Zahlen ohne Emotionen, ist es einfach so, dass wenn ich breit diversifiziert bin, ich eben Risiko rausnehmen kann. Es wird dann immer Märkte geben, die gut performen werden. Da bin ich dabei. Klar. Es wird dann auch Märkte geben, die nicht so gut performen werden. Da bin ich potenziell auch dabei. Aber in der Summe langfristig ich potenziell besser fahre, als wenn ich einfach mich rein von der historischen Performance eventuell treiben lasse und einfach immer sage, okay, das, was in den letzten 3, 5, 7, 10 Jahren, wie auch immer, gut performt hat, das kaufe ich in mein Portfolio. Weil wenn man das mal ehrlich betrachtet, dann glaube ich, würde man nicht so gut dastehen, wie wenn man einfach gesagt hätte, hör zu, ich lege alles in den All-Country-World-Index, bin global breit diversifiziert und das lasse ich laufen, weil das ja auch mein eigentlicher Ansatz ist.
Ja, klar.
Der Investor, der sagt, okay, ich möchte ein bisschen, sogenannte, das ist ja diese taktische Asset-Allokation, also weg von der strategischen, sagt, okay, Acqui ist mein strategischer Asset-Block, aber ich möchte taktisch spielen. Und sagen, okay, USA in den letzten Jahren sehr, sehr stark gelaufen. Ich glaube, Europa wird jetzt besser laufen oder Emerging Market wird jetzt besser laufen.
Ja.
So, dann dann ja klar, kauft es halt rein. Aber natürlich immer nur in Maßen, so dass das Risiko nicht überbordet, ja, dass ich dann das Risikopotenzial habe, wenn ich falsch liege, dass Europa doch nicht so gut läuft in der Zukunft, sondern USA doch noch mal viel besser laufen wird, und ich da eine sehr, sehr starke Wette im Portfolio dann habe, dann natürlich dann auch wieder schlecht dastehe. Und das ist so diese Maß oder diese Balance, die Investoren sich immer überlegen müssen, was sie da im Portfolio tatsächlich haben wollen und ob es, so langweilig es klingt, nicht einfach ist. Ja. Breit diversifiziert, liegen lassen, nicht anfassen. Ja. Und dann ist man auf jeden Fall immer in den Markt investiert, der auch auf jeden Fall auch gut laufen wird, per Definition, weil man eben breit diversifiziert ist.
Ja, wunderbar. Wir blenden hier noch einmal die Folie ein, die wir jetzt auch schon am Anfang hatten. Ne? Also wir sehen halt, wie gesagt, hier ne, die verschiedenen Weltindizes, S&P 500 dazu, dann MSCI Europe und MSCI Japan. Und da zeigt sich eben aus, ne, das müssen wir auch immer wieder sagen, erstens 25 Jahre nur die Betrachtung, Euro-Investorensicht, ne, das kann sich dann je nachdem, wer, mit welcher Währung ich jetzt halt reingehe und wo ich mich auf der Welt befinde, sich wieder verändern. Aber ne, mit dem Weltindex stehe ich mich einfach am besten und dann wird auch ein Schuh draus mit dem erfolgreichen Vermögensaufbau.
Genau, wenn man langfristig investiert ist und das sieht man da eben und das ist ja das, was wir sagen, wenn man einen langen Atem hat, diese Drawdown-Phasen aushalten kann, also sprich nicht gezwungen wird zu verkaufen, dann kann eben Aktienallokation einen sehr, sehr wichtigen und guten Beitrag in der Altersvorsorge einfach spielen.
Nikolas, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Danke und dann machen wir dann weiter mit dem zweiten Teil, der dann in der nächsten Woche dann kommt. Da gucken wir uns dann nämlich die Stilfaktoren an, wie die sich nämlich entwickelt haben. Also, bis dann. Ciao. Ja, liebe extra ETF-Community, das war's schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Zu Gast war Nikolas Werbach von BlackRock. Wir haben über Krisenszenarien an der Börse gesprochen und wie sie sich eben auf die einzelnen Indizes auswirken, warum Diversifikation so wichtig ist. Und ich hoffe, ihr konntet dort etwas draus ziehen. Und wenn dem so ist und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte, bleibt dabei aber bitte fair und unterstützt euch gegenseitig mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra ETF auch tun. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Ciao!